Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Wieso tun wir eigentlich nicht, was wir wissen? Wieso handeln wir anders, als wir denken? Wie können wir vielleicht in Bildungsprozessen auch das Klimawissen einbringen? Wo fällt Ihnen Klimaschutz schwer?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich Professor Cornelia Beetsch und ihr Team am neu gegründeten Institute for Planetary Health Behavior an der Uni Erfurt. Wie klimagesundes Verhalten konkret gefördert werden soll, verrät sie gleich im Interview. Zuvor berichten wir aber darüber, wie Sozialwissenschaftler den Naturschutz revolutionieren wollen. Mit preußischem Militär als Tradition und Erbe beschäftigte sich am vergangenen Wochenende ein Symposium in Potsdam. Wie der Geist von Potsdam die deutsche Geschichte durchzogen hat und teilweise bis heute nachwirkt, auch das ist ein Thema bis 21 Uhr. Und in unserem Schwerpunkt geht es diesmal um Depressionen, Borderline, Angststörungen, wie gesellschaftliche Normen psychische Krankheitsbilder bestimmen. Als die Weltartenschutzkonferenz Ende vergangenen Jahres in Montreal beschloss, 30% der Erde bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu stellen, atmeten viele Biodiversitätsforschende auf. Gelten doch Naturschutzgebiete als ein erprobtes Mittel, um Artenvielfalt zu erhalten. Aber was haben die geschützten Räume für die Natur in den letzten 150 Jahren wirklich erreicht? Wie viele Pflanzen- und Tierarten sind dadurch gerettet worden? Die Zahl der Schutzgebiete ist weltweit in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Die Artenkrise hat es nicht aufgehalten. Zeit, etwas grundlegend zu ändern, sagen Sozialwissenschaftler. Sie sehen die Bilanz des klassischen Naturschutzes äußerst kritisch und plädieren für einen Neuanfang. Ihre Idee passt so gar nicht zu den Montrealer Beschlüssen, wie Sven Kästner berichtet.
Erst muss er ein eisernes Tor aufschließen, dann kann Hannes Petrischak zur Kontrollfahrt durch die Kernzone der Naturlandschaft Döberitzer Heide starten. Der Biologe ist für den Naturschutz auf dem Schutzgebiet westlich von Berlin zuständig. Etwa die Hälfte der 3600 Hektar ist mit einem doppelten Elektrozaun hermetisch abgeriegelt.
Wir haben Deutschlands größte Wiesentherde da drin mit über 90 Tieren. Damit die nicht immer auf der Autobahn stehen, müssen die halt eingezäunt sein.
Der doppelte Zaun ums Gelände soll auch dafür sorgen, dass Menschen nicht so einfach hier reinkommen. Es ist das Modell des modernen Naturschutzes. Parks, in denen sich die Wildnis ungestört entwickeln kann.
Der moderne Naturschutz entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Antwort auf die negativen Folgewirkungen von Industrialisierung, aber auch der zunehmenden Rationalisierung der Landwirtschaft.
Umwelthistoriker Bernhard Gisibel beschäftigt sich am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz mit dem Naturschutz. Dessen Ursprünge gehen auf den idealisierenden Blick der Romantik auf ästhetisch schöne Landschaften zurück, auf die Nachhaltigkeitslehre der Forstwirtschaft und das wachsende wissenschaftliche Interesse an Tieren und Pflanzen. Die Idee, Schutzgebiete einzurichten, ist aber auch eng mit dem europäischen Kolonialismus im globalen Süden verbunden.
Die heute aus westlicher Perspektive als modern und progressiv angesehene Idee der Bewahrung bedrohter Arten vor ihrer Ausrottung wurde seit dem späten 19. Jahrhundert umgesetzt im Rahmen eines auf Gewalt und Rassismus gegründeten autoritären Kolonialstaats. Und es hieß konkret, dass Wildreservate und Naturschutzgebiete und Nationalparks in diesen Weltgegenden Bestandteil kolonialer Landnutzungspolitiken waren. Sie wurden ausgewiesen. Meistens ohne Rücksicht auf bestehende Landrechte und Landnutzungspraktiken der einheimischen Bevölkerung. Sie dienten vor allem dazu, diese lokale Bevölkerung von der Nutzung dieser Natur auszuschließen. Und diese Funktion haben sie vielerorts bis in die Gegenwart.
Biodiversitätsforscherinnen und Biologen sehen Schutzgebiete als wichtiges Instrument im Kampf gegen das weltweite Artensterben. Seit einigen Jahren beschäftigen sich auch Geisteswissenschaftler wie Bernhard Gisibel mit dem Thema Ökologie. Deren Urteil fällt kritischer aus.
Global betrachtet muss man einfach feststellen, dass die Ausweisung von Naturschutzgebieten seit den 1860er Jahren ja parallel zum globalen Artenverlust verlaufen ist und in seiner Gesamtheit es nicht vermocht hat, diesen grassierenden Biodiversitätsverlust insgesamt aufzuhalten. Und ein Argument aus der Naturschutzgeschichte ist letzten Endes, dass es mit dieser Schaffung separater Naturschutzgebiete im Grunde auch eine Auffassung befördert hat, dass Natur eben nur dort zu schützen ist, wo das deklariert und per Definition der Fall ist.
Diese Schlussfolgerung ziehen auch die Entwicklungssoziologen Bram Bücher und Robert Fletcher von der niederländischen Universität Wageningen. In ihrem vor kurzem auf Deutsch erschienenen Buch »Die Naturschutzrevolution« sehen sie unser kapitalistisches, auf grenzenloses Wachstum fixiertes Wirtschaftssystem als Hauptursache für das Artensterben.
Ein System des Wirtschaftswachstums kennt keine Grenzen. Wachstum, Ausdehnung und Intensivierung setzen viele Menschen, Ökosysteme und Arten unter enormen Druck. Darum hat sich der Naturschutz aber nie gekümmert. Naturschützer arbeiten unheimlich hart daran, um hier ein paar Arten und dort ein bisschen Natur zu retten. Aber alle 2-3 Jahre erleben wir das Gleiche. Ein neuer Bericht zeigt, dass die Situation noch schlimmer geworden ist.
Entsprechend kritisch bewertet Bücher die vor kurzem auf der Weltartenschutzkonferenz in Montreal gefassten Beschlüsse. Darin setzt die internationale Gemeinschaft weiter auf den klassischen Naturschutz. Bis 2030 sollen 30% der Erde als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Der Soziologe schätzt das zum einen als völlig unrealistisch ein, zum anderen zweifelt er die Methode generell an.
Wenn man bestimmte Gebiete in einigen Teilen der Welt als die ausweist, in denen Natur gerettet werden soll, erweckt das den Anschein, als könnten die Menschen anderswo einfach ihr Leben weiterführen wie bisher. Wir sehen über die Auswirkungen hinweg, die unser Lebensstil auf uns und die Natur hat.
Bücher und sein Co-Autor schlagen als Alternative ein neues Konzept vor, das sie konvivialen Naturschutz getauft haben. Sie wollen zwar die bisherigen Schutzgebiete erhalten, aber nicht nur die Menschen dort sollen sich um Artenvielfalt kümmern, sondern jeder und jede in ihrem Alltag. Vor allem auch die weltweit wachsende Schicht der Stadtbewohner.
Unser Konzept geht bewusst von einer Ökonomie ohne Wachstum aus. Wir versuchen, die Natur in unsere wirtschaftliche Denkweise zu integrieren. Als zweites Element wollen wir die Trennung zwischen Mensch und Natur überwinden. Es geht darum, die Natur viel mehr in unser tägliches Leben zu integrieren, auf vielfältiger Art und Weise. Das sind die langfristigen Ideen. Aber es geht auch darum, Stadt und Land von Grund auf neu zu denken. Eine ganz andere Art von Landwirtschaft mit Raum für biologische Vielfalt. Eine andere Stadtplanung, die Raum für biologische Vielfalt in den Städten schafft. Und vieles mehr.
Konkrete Konzepte für Naturschutz im städtischen Alltag entwickelt Martina Artmann. Sie leitet am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden das Projekt Urbnens.
Es geht um urbane Mensch-Natur-Resonanz und wir wollen einen Beitrag leisten für eine Transformation Richtung Nachhaltigkeit.
Die Geografin und ihre Mitstreitenden wollen die aus ihrer Sicht stumme Beziehung zwischen Mensch und Natur wiederbeleben und orientieren sich dabei an der Resonanztheorie des Jener Soziologen Hartmut Rosa. Die Forschenden konzentrieren sich auf 3 Punkte. Erstens sollen die Menschen in den Städten Natur bewusst wahrnehmen, statt sie nur als Ort der Entspannung zu konsumieren.
Die zweite Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie kann Stadtplanung diese Werte, wie Beziehungen auf Augenhöhe mit der Natur aussehen können, umsetzen. Und der dritte Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Resonanz bezüglich der Beziehung zu Lebensmitteln. Wie wird diese Resonanz gehemmt und wie wird sie gefördert?
Heißt, die Menschen sollen im Alltag stärker berücksichtigen, welche Auswirkungen ihre Lebensmittelauswahl auf die Umwelt hat.
Ein gutes Beispiel diesbezüglich, dass die Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien auf die Rinderzucht für den Fleischkonsum zurückzuführen ist. Und das, obwohl Regenwälder wirklich neben den Weltmeeren eines der artenreichsten Ökosysteme ist. Und deswegen können wir auch hier wirklich mit unseren täglichen Überlegungen, wie konsumiere ich, maßgebliche Beiträge leisten auf individueller Ebene für Naturschutz.
Am Stettiner Hafen der deutsch-polnischen Grenze fährt ein Viehzüchter zu seinen Tieren. Die weiden weit verstreut hinter dem Oderdeich. Hier auf der polnischen Seite gibt es nur noch wenige Bauernhöfe.
Die Landwirte, die hier noch Landwirtschaft betreiben, die machen das ja nicht mehr, weil sie sozusagen eine Perspektive haben. Junge Landwirte gibt es immer weniger. Also es ist keine Landwirtschaft, die zukunftsfähig ist.
Peter Torkler kennt die Gegend seit Jahren. Er leitet hier die Initiative Rewilding Oder Delta. Das Projekt will erreichen, dass die Wildnis in der dünn besiedelten Gegend mehr Raum erhält. Und das ohne Zaun und Zugangsbeschränkungen für Menschen.
Das gesamte Gebiet hat die Fläche von 450.000 Hektar, also mit großen Waldkomplexen, die noch relativ unzerschnitten sind, große Wasserflächen, Dünengebiete, Feuchtgebiete, Flussauen.
Tiere wie Elch, Wolf oder auch Wisente sollen wieder mehr Lebensraum finden, die wenigen Menschen hier mit den Tieren zusammenleben. Teils ist das schon Alltag. Die Brunftrufe der Hirsche etwa sind jeden Herbst bis in die Dörfer zu hören. Das kommt der Naturschutzvorstellung des Soziologen Bram Bücher schon ziemlich nah. Wer bisher mit Landwirtschaft oder Fischerei seinen Lebensunterhalt verdient, soll im Rewilding-Projekt umsatteln auf Naturführer oder sanften Tourismus. Diesen Aspekt allerdings kritisiert der Wissenschaftler.
Wir würden sagen, lasst uns zusammenarbeiten. Ändern wir die Landwirtschaft so, dass sie viel nachhaltiger und regenerativer wird, damit sie Raum für Artenvielfalt lässt, so dass wir Natur schützen und gleichzeitig die Bauern arbeiten lassen können.
Großes Potenzial für ein naturfreundliches Leben sieht Bücher bei den Superreichen der Welt. Manche schmücken sich zwar damit, das eine oder andere Naturschutzprojekt zu finanzieren. Trotzdem tragen sie mit häufigen Flugreisen, riesigen Wohnsitzen oder ausuferndem Konsum überdurchschnittlich viel zu Umweltschäden bei. Die Natur profitiert eben nicht nur von Schutzgebieten hier und da, sondern vor allem davon, dass Menschen ihr Verhalten und ihre Wirtschaftsweise ändern.
Sven Kessner war das mit einer kritischen Bestandsaufnahme und neuen Ansätzen zum Naturschutz, die unter anderem nachzulesen sind in dem Buch »Die Naturschutzrevolution – Radikale Ideen zur Überwindung des Anthropozäns« von Bram Bücher und Robert Fletcher. Wir haben es eben im Beitrag gehört, der Mensch muss sein Verhalten ändern, um wirksamen Arten- und Naturschutz zu ermöglichen und die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Doch wir wissen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ändert sein Verhalten nicht so einfach. Die Pandemie war da schon eine enorme Herausforderung. Auch wissen wir längst, wir müssen CO2 reduzieren, um uns und auch den nachfolgenden Generationen ein gesundes Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen. Das heißt, unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Art der Mobilität stehen auf dem Prüfstand. Die Umstellung auf erneuerbare Energien beim Heizen und bei der Stromerzeugung fordert den Staat heraus und jeden Einzelnen, langjährige Gewohnheiten zu hinterfragen und durch neues Handeln zu ersetzen. Doch wie lässt sich das Wissen darum fördern und klimagesundes Verhalten erreichen? Das will man an der Universität Erfurt am neu gegründeten Institute for Planetary Health Behavior herausfinden. Warum es ein solches Institut für klimagesundes Verhalten braucht, das habe ich vor der Sendung Professor Cornelia Beetsch gefragt, Direktorin der Einrichtung.
Ja, Sie haben gerade schon in dem Beitrag gesagt, wir brauchen jetzt eine schnelle Veränderung unseres Verhaltens. Der Mensch steht im Zentrum der Klimakrise. Der Mensch hat die Klimakrise mit verursacht und bisher ist das Verhalten und das Denken der Menschen gar nicht so sehr im Zentrum gewesen von Maßnahmen, die Verhalten verändern sollen. Und das wollen wir ändern. Wir wollen also der Politik, der Gesellschaft helfen, auch die Medien unterstützen, darüber nachzudenken, wie können wir bei Verhaltensveränderungen unterstützen, wie können wir Verhalten verstehen, wie müssen Policies gemacht sein, damit sie akzeptiert werden, um eben klimagesundes Verhalten zu erreichen.
Was nimmt denn da das Institut besonders in den Fokus?
Also bis jetzt gab es ja einen sehr starken Fokus auch auf individuelles Verhalten. Also wie kann der Einzelne sein Verhalten verändern? Das betrachten wir auch, aber darüber gehen wir auch deutlich hinaus. Wir wollen uns auch anschauen, wie werden politische Rahmenbedingungen akzeptiert? Wer akzeptiert das eher? Wer lehnt das eher ab? Und mit den Erkenntnissen wollen wir natürlich auch helfen, die Klimakommunikation zu verbessern. Also wir wollen weg von dieser starken Individualisierung. Also jeder soll fleischlos werden oder mit dem Fahrrad fahren, sondern wir wollen hin zum größeren Verständnis, was befördert auch die Akzeptanz politischer Rahmenbedingungen und kann dadurch eben vielleicht ein stärkerer Hebel sein, Verhalten zu verändern.
Das wurde in der bisherigen Krisenkommunikation nicht ausreichend berücksichtigt, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich denke, wir haben das sehr gut in der Corona-Krise gesehen. Da ging es ja immer darum zu sagen, die Regelungen sollen möglichst einfach sein, sie müssen gut erklärt werden. Und genauso ist es in der Klimakrise ja auch. Also wenn wir uns anschauen in den Beratungsgremien, bisher sitzen vor allem Ökonomen oder Juristen. Und wir müssen aber natürlich auch schauen, dass Regelungen so sind, dass sie gut akzeptiert werden, dass sie gut kommuniziert werden. Und da wollen wir ansetzen, da wollen wir Befunde liefern, die erstmal das Verhalten verstehen, helfen und dann dabei helfen, eben gute Regelungen zu finden, die akzeptiert werden.
Auf welche wissenschaftlichen Erkenntnisse bauen Sie dabei auf?
Also wir haben selber eine große Studie, die wir durchführen, so ähnlich wie die COSMOS-Studie, die wir in der Corona-Zeit gemacht haben, machen wir jetzt die PACE-Studie, die sich also klimagesundes Verhalten auch regelmäßig anschaut, wo wir also gucken, wann akzeptieren Menschen bestimmte Regeln, wo wir auch Experimente durchführen, zum Beispiel zum Klimageld oder zur Besteuerung von Lebensmitteln. Und daraus schöpfen wir, aber natürlich auch aus eigenen Projekten, die aus unseren verschiedenen Fachbereichen kommen und die künftig eben auch aus interdisziplinärer Arbeit kommen werden.
Sie sprechen es gerade an, interdisziplinäre Arbeit, das heißt, sehr viele wissenschaftliche Disziplinen sind involviert in Ihrem neuen Institut.
Genau, wir haben Psychologen, Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, Bildungsforscher und das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung. Das wird sich sicherlich auch noch ein bisschen ausdehnen, aber wir brauchen einen sehr breiten Blick auf das Verhalten des Menschen. Uns interessiert ja auch, wie sich solche Thematiken dann gesellschaftlich auswirken. Also Falschinformationen, Polarisierung, das sind alles Themen, die in diesem Themenbereich wichtig sind und mit denen wir uns an diesem Institut beschäftigen.
Welches Ziel verfolgt dabei Ihr Institut?
Also erstmal ist es ein Forschungsinstitut. Also wir wollen gute, unabhängige Forschung machen und die natürlich auch der wissenschaftlichen Community zur Verfügung stellen. Aber wir wollen auch Wissenschaftskommunikation betreiben. Deswegen haben wir eine eigene Säule. Wir nennen das Science to Society, wobei Society alles Mögliche ist. Das sind die Medien, das sind Bürger, das ist aber auch die Politik oder Kommunen, wo wir wissenschaftliche Erkenntnisse nutzbar machen wollen. Also zum Beispiel in Workshops Behörden vermitteln wollen, wie geht gute Klimakommunikation? Welche Befunde können dabei helfen, dort nochmal was zu verbessern? Also versuchen wir auf verschiedenen Ebenen nicht nur Befunde zu schaffen, sondern die eben auch an die Gesellschaft zu kommunizieren.
Wer sind da so Ihre Multiplikatoren?
Wir arbeiten mit verschiedenen Thinktanks zusammen, verschiedenen Stiftungen, natürlich auch wissenschaftlichen Partnern, verschiedenen Behörden wie dem Robert-Koch-Institut oder Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Also verschiedene Organisationen, die in diesem Bereich schon tätig sind und die sich eben auch darum kümmern, dass wissenschaftsbasierte Politik und gute Wissenschaftskommunikation passiert.
Wenn das alles eingelöst wird, wenn Ihre Ziele realisiert werden, wie sehe dann klimagesundes Verhalten aus?
Also ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel die Risikowahrnehmung. Viele Leute wissen nicht, wie der Klimawandel sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Und wer das aber weiß, der verhält sich auch anders. Also das sind wichtige Akzeptanzfaktoren und da hoffen wir, einen Beitrag leisten zu können.
Wenn Sie sagen, das Verhalten muss geändert werden, das ist ja etwas, was sehr träge ist. Selbst wenn wir viel Wissen bekommen, was wir ja auch schon als Erfahrung haben aus der Pandemie. Wir haben ja ganz viele Wissenschaftler gehört, ihre Erkenntnisse. Es ist auch über die Medien weiter verbreitet worden. Wie kann man trotzdem diesen Impuls bekommen, auch dann sein Verhalten zu ändern?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen versuchen wir eben nicht nur individuelles Verhalten zu betrachten, sondern eben auch die Akzeptanz von politischen Rahmenbedingungen. Also ein Beispiel ist vielleicht eine Besteuerung von klimafreundlichen Lebensmitteln, also das anders zu besteuern als klimaschädliche Lebensmittel. Sowas kann viel schnellere Effekte schaffen, als wenn jeder jetzt darüber nachdenkt, was ist denn jetzt klimafreundlich und will ich das jetzt essen? Solche Dinge können natürlich jetzt nicht im luftleeren Raum entschieden werden, sondern man muss wissen, was denken und fühlen die Leute dazu, wann würden sie sowas akzeptieren, welches Wissen brauchen sie, um sowas zu akzeptieren. Also es geht nicht nur darum, wirklich durch Wissensvermittlung Einstellungen zu ändern und dann kann jeder selber irgendwie es besser machen, das gehört natürlich auch dazu, aber es wird nicht das große Rad sein. Wir brauchen als große Räder wirklich politische Maßnahmen, die größere transformative Prozesse anstoßen. Aber dabei darf eben die Bevölkerung nicht vergessen werden. Ja? Das haben wir in der Pandemie oft gesehen, dass Maßnahmen entschieden werden, die dann vielleicht nicht verständlich sind, die nicht gut kommuniziert werden. Und das befördert natürlich auch Polarisierung. Das lässt Raum für Falschinformationen. Und da möglichst draus zu lernen und es in diesem wichtigen Bereich, wo schnelles Handeln jetzt auch wichtig ist, gelernt zu haben und besser zu machen, das wäre unser Ziel.
Gibt es dabei ganz bestimmte Fragen und Forschungsprojekte, die ganz oben auf der Agenda Ihres neuen Institutes stehen?
Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit Wissenschaftskommunikation. Wie können wir auch Gruppen erreichen, die vielleicht ein bisschen wissenschaftsferner sind? Wie müssen wir umgehen mit Vertrauen in die Medien? Also wir schauen uns die Herausforderungen von sehr vielen Perspektiven an. Einmal schauen wir schon im Kindesalter, wie entwickelt sich eigentlich Entscheidungskompetenz? Wie können also Kinder irgendwann mal wissenschaftsbasiert entscheiden? Wie verändert sich unser Vertrauen in die Medien und in den Journalismus, auch jetzt durch die sozialen Medien? Wie können wir bestimmte Gesundheitsverhalten, wie zum Beispiel Impfen in der Pandemie, erklären? Wieso tun wir eigentlich nicht, was wir wissen? Wieso handeln wir anders, als wir denken? Wie können wir vielleicht in Bildungsprozessen auch das Klimawissen einbringen? Wo fällt Ihnen Klimaschutz schwer? Das sind alles Themen, die wir im Institut behandeln.
Sagt Professor Cornelia Beetsch, Direktorin des neu gegründeten Institutes for Planetary Health Behavior an der Uni Erfurt. Wie hegemoniale Überlegenheitsansprüche zur Entgrenzung von Gewalt und zum Krieg führen können, das erleben wir aktuell gerade angesichts der Verbrechen der russischen Armee in der Ukraine. Vor diesem Hintergrund stellen sich auch Fragen von politisch-ideologischen Prägungen des Militärs. Am vergangenen Wochenende fand ein Symposium in Potsdam statt, das sich am Beispiel des preußischen Militärs genau damit beschäftigt hat. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Der Geist von Potsdam, preußisches Militär als Tradition und Erbe, war die Veranstaltung überschrieben, die Anselm Weidner für uns besucht hat.
Es ist wieder Krieg in Europa, eine Zeitenwende, so der Bundeskanzler. Der Lernort Garnisonkirche und die Martin-Niemöller-Stiftung haben zu einer Tagung über deutschen Militarismus eingeladen, seine Ursprünge, seine Geschichte und seine Überwindung. Agnieszka Pufelska, Historikerin und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Lernorts Garnisonkirche.
Einer der Hauptanlässe ist sicherlich der russisch-ukrainische Krieg. Deutschland rüstet wieder auf. Viele haben ihren zum Teil intellektuell bescheidenen Pazifismus aufgegeben. Aber diese neue Wahrnehmung der Sicherheitspolitik belebt auch die Geister des nationalen deutschen Militarismus. Und für uns war der Anlass, über diesen Militarismus kritisch nachzudenken und nach seiner Tradition zu fragen.
Und Philipp Oswald, Architekt und einer der Begründer des Lernorts Garnisonkirche, erläutert den zweiten Anlass der Tagung.
Die Debatte um den Wiederaufbau der Garnisonkirche, denn sie war eine Militärkirche und sie war das Symbol für die Verbindung von Thron, Altar und Militär.
Es wird eigentlich immer als ziviles kirchliches Projekt präsentiert, als Frage des Stadtbildes, aber dass diese Kirche historisch eine zentrale militärische Bedeutung hat, das wurde wenig thematisiert und wir fanden es notwendig, dieses Vakuum zu adressieren.
Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, ließ die Kirche erbauen. Die Historikerin und Direktorin des Wissenschaftskollegs Berlin, Barbara Stolberger-Rillinger, forscht seit Jahren über den König.
Als dieser König 1713 die Regierung antrat, hat er bekanntlich den ganzen Hof zusammengestrichen, die sämtlichen Staatsausgaben auf ein Minimum gekürzt und fortan alles zwei großen Zielen untergeordnet, nämlich der Anhäufung eines immensen baren Staatsschatzes und dem Aufbau seiner riesigen, perfekt gedrillten, formidablen, also schreckenerregenden Armee aus schönen großen Männern.
Dieser König kann als Urbild militaristischer Despotie angesehen werden. bar jedes Interesses an Aufklärung und Humanität, unterwarf er die preußische Gesellschaft militärischen Regeln, Disziplin und Untertanengehorsam.
Friedrich Wilhelm I. richtete die gesamte Wirtschaft, den gesamten Machtapparat auf die Bedürfnisse des Militärs aus. Diese Armee war sozusagen eine lebendig gewordene politische Allmachtsfantasie. Diesem Ziel ordnete er alles unter. Er verstieß massiv gegen die von ihm selbst erlassenen Gesetze. Er nahm Konflikte mit fast allen Nachbarfürsten in Kauf. Und vor allem, er ignorierte oder beseitigte alle noch übrigen Formen politischer Partizipation und ersetzte sie durch Gewalt. Und dass sein Herrschaftsstil radikal war, daraus machte er selbst auch überhaupt kein Hehl, sondern bezeichnete sich selbst als Tyrann und seine Regierung als despotisch.
Wie der kirchliche Herr und König, so seine Kirche. Allein mit ihrem 89 Meter hohen Turm wirkt sie einschüchternd wie seine berühmt-berüchtigten langen Kerls.
Als Symbolbau symbolisiert sie die Macht, den weltlichen Herrschaftsanspruch, religiös legitimiert. Und zum Zweiten, eigentlich als Nutzungsprogramm, ist sie der soldatische Erziehungsort. Die Soldaten zu erziehen, zu Gehorsam, zu Pflichterfüllung, Opferbereitschaft, Chorgeist, immer natürlich verbunden auch mit Religiosität.
Die Fassaden dieser Kirche strotzen von Waffen, Kanonen, Gewehren und Rüstungen. In ihrem Vortrag »Preußische Angriffskriege, polnische Teilung« verweist die polnische Historikerin Pufelska auf Folgen bis heute.
Mit der ersten Teilung Polens, zu der Friedrich wesentlich beigetragen hat, wurde Russland der Weg nach Zentraleuropa eröffnet. Russland hatte bis dahin es nicht so weit nach Zentraleuropa vorgedrungen und damals gehörten, also zumindest die heutige Westukraine, noch zu Polen. Und während der ersten Teilung Polens sind zum Teil diese Gebiete Polen verloren gegangen und wurden Teil des russischen Imperiums. Und darauf bezieht sich auch Putin, dass Ukraine als selbstständiger Staat niemals existiert hatte.
Und fast immer gehört Rassismus zu militaristischer Herrschaft. Auch das ein Ergebnis dieser Tagung. Hier belegt durch ein Zitat des kriegerischen Sohns des Soldatenkönigs.
Er hat mal den Satz formuliert, alle Staaten in Europa machen Fortschritte in Aufklärung. Nur einen Staat nehme ich raus, Polen. Und indem er auch zu diesem negativen Polenbild beigetragen hat, konnte er automatisch seine expansionistischen Ansprüche auf Polen legitimieren.
Nicht der Staat besaß eine Armee, sondern die Armee besaß einen Staat. Dieses dem französischen Revolutionspolitiker Mirabeau zugeschriebene Zitat weist auf ein Grundelement des Militarismus hin. Die Armee als Staat im Staate. In der Weimarer Republik, einer ohnehin schwachen Demokratie unter dem Druck von Versailles, ist die Armee demokratiefeindlich, monarchistisch, antirepublikanisch gesonnen. Das führte schließlich in die Katastrophe der Nazi-Barbarei und des Zweiten Weltkriegs.
Was nach wie vor hierzulande, in Deutschland, aber auch überhaupt in der westlichen Welt relativ wenig bekannt ist, ist, dass die ersten Kriegsverbrechen auch mit der Ermordung von Zehntausenden von Zivilisten, eben christliche Polen, aber auch Juden, 1939 in Polen stattgefunden haben. Das war die Öffnung des deutschen Militärs hin zu Kriegsverbrechen bis dato unbekannter Form. Was dort in Polen passiert, das ist im Prinzip ein Wendepunkt in der deutschen Kriegsgeschichte, weil dort eben auch schon der Vernichtungskrieg in kleinerer Form stattfindet, der dann nachher bei dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 in Gänze ausbrechen soll.
So der Historiker und Direktor des Wiener Wiesenthal-Zentrums für Holocauststudien, Jochen Böhler.
Was deutsche Besatzung und deutscher Überfall in Polen bedeutet hat in unserem Nachbarland, ist nach wie vor bei uns ein eher unbekanntes Terrain. Und das hat natürlich eine direkte Auswirkung auf die deutsch-polnischen Beziehungen heute, weil das natürlich genau die Steilvorlage ist für eine Regierung, wie sie jetzt zurzeit in Warschau an der Macht ist, auf der nationalistischen Flöte zu spielen und zu sagen, die Deutschen sind sich überhaupt nach wie vor nicht wirklich darüber im Klaren, was sie uns als Land während des Zweiten Weltkrieges und unserer Bevölkerung angetan haben.
1947 lösen die Alliierten Preußen auf, um die Welt vom deutschen Militarismus zu erlösen. Ist die Gefahr seines Wiederauflebens endgültig gebannt? Sven Lange, Oberst und Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, verweist auf die Bundeswehr als Parlamentsarmee, die fest in den Werten des Grundgesetzes und der Demokratie verankert sei.
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es irgendwann tatsächlich in der Bundeswehr eine Phase gegeben hätte, in der die grundsätzlichen Weichenstellungen, Einführung der Konzeption der inneren Führung, parlamentarische Bindung und Aufsicht, das irgendwann mal in Frage gestellt wäre. Oder es innerhalb der Bundeswehr wirklich ernstzunehmende Tendenzen gegeben hätte, dass diese Armee vom Staat wegrückt und zu einem Staatenstaat wird.
Trotz aller rechtsradikaler Unterwanderungsversuche in der Bundeswehr und trotz Reichsbürger auf die demokratische Grundorientierung könne man sich verlassen. Oberstleutnant John Zimmermann, Leiter des Forschungsbereichs Zeitalter und Weltkriege am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.
Der Soldat und inzwischen natürlich auch die Soldatin der Bundeswehr sind Staatsbürger. Sie sind Teil des Staatswesens, das sie in Uniform dann auch gegebenenfalls zu verteidigen haben, bis hin zum Einsatz ihres Lebens. Wir, und das spreche ich jetzt bewusst als Soldat so aus, wissen, wofür wir kämpfen. Und das, wofür wir kämpfen, ist die Gesellschaft, in der wir leben. Eine freie Gesellschaft, eine tolerante Gesellschaft, eine Gesellschaft auf der Basis der Werteordnung des Grundgesetzes. Die erleben wir tagtäglich, in der leben wir als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und die sind wir selbstverständlich dann auch bereit zu verteidigen, wenn das Parlament das so entscheidet.
Eine demokratisch eingehegte Armee kann Soldaten erziehen, die den Krieg verhindern, ihren Beruf überflüssig machen wollen. So der Oberst.
Ich bin der Letzte, der in irgendeinen Krieg ziehen will. Und deshalb bin ich der erste Pazifist. Denn wenn es kriegerische Einsätze gibt, wenn wir zur Landesverteidigung aufgerufen werden, bin above all ich derjenige, zusammen mit meinen Kameradinnen und Kameraden, die in diesen Krieg gehen und unser Leben riskieren müssen. Also habe ich gar kein eigenes Interesse dran am Krieg, sondern ganz genau im Gegenteil, dass wir Lösungen finden, gar keine Kriege führen zu müssen. Und was ich meinen Studierenden, auch meinen Offizierenwärtern immer wieder gepredigt habe, ist, die Feststellung der Tatsache, dass es Krieg gibt, beweist die Abwesenheit von Intelligenz.
Das klingt wie ein Bekenntnis eines Soldaten zum Antimilitarismus. Die Wetterfahne, wenn sie denn samt goldener Sonne, den Initialen FW1 des Soldatenkönigs, Kanonenkugel und einem zur Sonne auffliegenden Adler auf dem wiederaufgebauten Turm der Garnisonkirche errichtet wird, ist als städtebauliche Dominante über der Hauptstadt eines demokratischen Bundeslandes den einen ein Skandalon, den anderen eine Freude über die Vervollständigung des wiederhergestellten barocken Stadtbildes. Sie könnte eine ständige Mahnung sein, nie wieder Militarismus.
Anselm Weidner berichtete über den Geist von Potsdam, den Wiederaufbau der Garnisonkirche und die Auseinandersetzung mit preußischer Militärgeschichte auf einem Symposium in Potsdam. Depressionen, Borderline, Angsterkrankungen, Autismus. Die Liste psychischer Diagnosen scheint immer länger zu werden. Ein Drittel aller Menschen hat im Leben mit psychologischer oder psychiatrischer Hilfe zu tun. Wird die Menschheit psychisch kränker? Oder unser Verständnis von Erkrankung menschlicher? Und wann ist die Psyche eigentlich gestört oder krank? Und wer entscheidet das? Laufen wir etwa Gefahr, Probleme zu psychiatrisieren, die eher gesellschaftliche Lösungen erfordern? Und wie reagiert das Umfeld auf Menschen mit psychischen Auffälligkeiten? Eine Gesprächsreihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf beschäftigt sich genau damit, unter der Überschrift Menschsein zur Anthropologie von Gesundheit und Krankheit in der Psychiatrie. Ursula Storost hat mit beteiligten WissenschaftlerInnen und Betroffenen über Ängste, Depressionen und gesellschaftliche Zusammenhänge gesprochen.
Rolf Sieg ist Anfang 70. Ein sportlicher Mann in legerer Kleidung, mit dem man sich gerne unterhält. Über Jahrzehnte leitete er die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei einer großen deutschen Versicherung. Rolf Sieg war gewerkschaftlich engagiert, Mitglied im Betriebsrat, aktiver Fußballspieler und Familienvater. Bis ihm irgendwann alles über den Kopf wuchs. Nach und nach rutschte er in eine Depression.
Ich habe ja vorher auch Vorurteile gehabt gegen Leute mit Depressionen, gebe ich ganz ehrlich zu. Der hat vielleicht keine Lust oder reißt sich mal zusammen oder so.
Heute weiß Rolf Sieg, sich in einer Depression einfach zusammenreißen, das geht nicht.
Und das habe ich erst durch die Selbsterfahrung erst mitbekommen. Da habe ich mein Weltbild, was ich hatte, zur Depression, das habe ich natürlich auch gesagt. Jetzt gehörst du auch so dazu zum Club. Ne? Das war für mich schon ziemlich schlimm, weil ich auch gedacht, was denken die anderen jetzt über dich? Ne? Ich habe auch dann keinen Kontakt mehr zu den Kollegen, weil ich mich irgendwo innerlich geschämt hatte.
Wann ist ein Mensch psychisch krank? Und wie kommt es zu solchen Erkrankungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Thomas Bock, der Professor für klinische Psychologie und Sozialpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hat gerade eine Vortragsreihe zum Thema psychische Krankheit konzipiert. Titel: Menschsein.
Von Anfang an ging es um die Anthropologie, also was ist auch zutiefst menschlich, wenn wir psychisch besonders reagieren, was ist nicht nur pathologisch zu verstehen.
Was man heute gemeinhin als psychische Störung betrachtet, so Thomas Bock, sei oft zuallererst eine Bewältigungsstrategie, eine wichtige Ressource des Menschen.
Also zum Beispiel, wenn Ihnen oder mir etwas passiert, was so schrecklich ist, dass ich nicht fühlen kann, dann stellt meine Seele auf Durchzug und ich fühle erstmal nichts und ich brauche Zeit, um mich wieder zu spüren. Es wäre fatal, das schon Depression zu nennen. Das ist ein Schutzmechanismus, den jeder Mensch zur Verfügung hat. Und erst wenn das eine Eigendynamik wird und ich das Zeitgefühl verliere und denke, so ist das jetzt ewig und so war ich immer und so werde ich immer sein, da ist dann der Übergang zur Erkrankung. Und das gilt für jede psychische Störung.
Die Übergänge zwischen Gesundheit und Krankheit sind oft fließend, weiß Thomas Bock. Für Psychologinnen und Psychiater ist es nicht einfach, Diagnosen zu stellen. Und manches wird zu schnell als Krankheit diagnostiziert.
Beispiel Burnout. Burnout ist noch gar keine anerkannte Diagnose, ist gleichzeitig aber etwas, was Stigma reduziert. Ich brenne für meinen Betrieb, das kann man sagen. Die Hälfte derer, die Burnout haben, könnten auch das Etikett Depression haben. Und bei der anderen Hälfte würde ich sagen, die haben in der Psychiatrie eigentlich nichts zu suchen. Die sollten sich an den Betriebsrat und den Personalrat wenden, um bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht gesellschaftliche Probleme psychiatrisieren.
Wie sehr Krankheitsbilder und gesellschaftliche Normen einander bedingen, zeigt sich zum Beispiel an der Depression. Bis vor etwa 60 Jahren galt die Depression als typische Frauenerkrankung.
Das lag nicht an den Frauen, sondern es lag an den Hausärzten, die meistens männlich waren und die bestimmte Aspekte der Depression mit Frauenbild korrelierten und das häufiger diagnostiziert haben. Also es hatte einen soziologischen Aspekt eindeutig.
Inzwischen, so Thomas Bock, sind die Männer mit im Boot. Immer mehr Männer zeigen Symptome einer Depression und sie bekennen sich dazu. Fest steht, Erkrankungen werden nicht nur medizinisch definiert, sondern auch kulturell.
Beispiel ist das Stimmenhören. Wir Menschen können Stimmen hören, das heißt, wir hören akustisch etwas, obwohl gar keine Geräusche da sind. Das nennen die Psychiater dann Halluzination, akustische. Und in Westeuropa sind es 3-5% der Menschen, die Stimmen hören. In Westafrika sind es 30%. 30% der Menschen haben akustische Halluzinationen. Da gehört es aber auch zur Kultur, dass man die verstorbenen, anverwandten Familienmitglieder hören kann. Da müssen sie gute Gründe haben, die nicht zu hören.
Gesellschaftliche Normen bestimmen, was krank ist und was gesund. Und der Blickwinkel kann sich ändern. Sucht war früher Schuld oder Sünde. Heute ist Sucht eine Erkrankung. Homosexualität galt früher als Krankheit. Heute ist es Normalität. Die Gesellschaft akzeptiert oder stigmatisiert. Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, so Thomas Bock, könnten mit sich allein gut auskommen und gut leben, wäre da nicht die Stigmatisierung.
Die Angst, was denken die anderen, wenn sie mitkriegen, dass ich Stimmen höre, und dann haben sie das Bild von Schizophrenie und dann meiden die mich und dann halten die mich für gefährlich, was alles widerlegt ist, aber als Stigma noch vorhanden ist, das führt zur Einsamkeit und zum Rückzug und diese Einsamkeit macht den Menschen mehr zu schaffen als alles andere.
Dazu kommt das soziale Gefüge einer Gesellschaft. Wer arm ist, wird nachweislich häufiger psychisch krank als wohlhabende Mitmenschen.
Eindeutig ist, wenn man Gesellschaften vergleicht, dann ist die Gesellschaft mit dem größten Spannungsfeld zwischen Arm und Reich, also der größten Diskrepanz von Arm und Reich, ist die Gesellschaft, die am meisten Stress produziert und am meisten psychische Erkrankungen hervorruft. Also nicht das Arm oder Reich einer Gesellschaft, sondern das interne Spannungsfeld erzeugt Stress, und zwar bei den Armen und bei den Reichen.
Die Armen empfinden Ungerechtigkeit und Neid. Die Reichen fühlen sich unter Druck und haben Angst, sozial abzusteigen. Dr. Christiane Tilly ist Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet als Ergotherapeutin an einer Klinik für Allgemeinpsychiatrie. Sie ist Expertin für psychische Erkrankungen und gleichzeitig Erfahrungsexpertin. Als junge Frau hatte sie selber eine Borderline-Störung. Probleme, die eigenen Gefühle in den Griff zu kriegen, sagt sie.
Nehmen wir mal an, ich bin in einer normalen Stresssituation und ich habe einen Termin und mir fährt der Bus vor der Nase weg und dann ist es vielleicht ein wichtiger Termin und das ist mir auch irgendwie ganz peinlich.
Bus weg, Termindruck, Peinlichkeit, eine unfreundliche Mitarbeiterin, neue Wartezeit, ein kaputter Kaffeeautomat. Ein Missgeschick folgt dem nächsten.
Also mein Stress wird dann immer höher und immer höher und immer höher. Und anders als bei Menschen mit einer normalen Stressregulation geht das nicht wieder runter.
Irgendwann, sagt Christiane Tilly, wird der innere Druck unerträglich. Das führt zu Aggressionen, oft extremen Wutausbrüchen, die Menschen mit einer Borderline-Symptomatik nicht kontrollieren können. Sie zerstören Gegenstände, verletzen sich selber oder drohen mit Suizid. Kein Wunder, dass Mitmenschen Schwierigkeiten haben, mit solchem Verhalten umzugehen.
Psychische Erkrankung ist was, wo es vielleicht Ängste gibt, wo es Unsicherheiten gibt, wo es eben nicht so Selbstverständlichkeiten gibt. Also wenn jemand weinend am Arbeitsplatz zusammenbricht, dann kann das bei Kollegen total viel Hilflosigkeit auslösen. Das ist anders, als wenn jemand ohnmächtig umfällt und man dann weiß, jetzt muss ich einen Krankenwagen rufen und jetzt kommen Leute, die helfen können.
Menschen suchen Normalität, möchten zur Gruppe der Normalen gehören. Deshalb werden die, die sich anders verhalten, ausgegrenzt, stigmatisiert. Christiane Tilly weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es auch eine Selbststigmatisierung gibt. Wenn man sich selber für verrückt hält, spiegelt man das nach außen, sagt sie.
Dann hat es bei mir, glaube ich, eine Phase gegeben der Identifizierung mit der Erkrankung, so dass ich so Dinge gesagt habe wie, ich bin Borderline statt ich habe Borderline. Also niemand würde ja sagen, ich bin Diabetes oder ich bin Blinddarmentzündung oder so, sondern es ist dann klar etwas, was mit einem passiert.
Christiane Tilly hatte einerseits Angst vor der Ablehnung der Mitmenschen, andererseits lebte sie in dem Bewusstsein, durch ihre Diagnose emotionale Instabilität eine besondere Identität zu haben, interessant zu sein. Erst die Rückmeldung eines Mitschülers nahm ihr das Gefühl, besonders zu sein.
Als ich nämlich ein Abendgymnasium besucht habe und einen Mitschüler hatte, dem ich irgendwann dann auch viel sagen, dachte ich, oute mich da jetzt mal, gesagt habe, ja, ich habe also auch mal eine Diagnose Borderline bekommen und der konnte damit überhaupt nichts anfangen und hat dann gesagt, ach ja, das ist ja schön, so als hätte ich ihm gerade erzählt, ich habe einen Schnupfen gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, und übrigens, sag mal, was hatten wir eigentlich in Mathe auf? Hast du das?
Lena Jelinek therapiert am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Menschen mit Angststörungen. Ungefähr ein Viertel der Deutschen hat schon einmal im Leben eine Angststörung entwickelt, sagt die Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie.
Das heißt schon ein sehr beträchtlicher Teil der Bevölkerung. Einmal im Leben heißt, aber auch damit muss eine bestimmte Beeinträchtigung einhergehen.
Wer zum Beispiel Höhenangst hat oder eine Spinnenphobie, kann versuchen, den Angstauslösern aus dem Weg zu gehen. Aber Menschen, die Angst haben, aus dem Haus zu gehen, sich an Supermarktkassen anzustellen, im Fahrstuhl zu fahren, die leiden im Alltag, sagt Lena Jelinek, nicht nur unter ihren Ängsten.
Wir wissen, dass viele Menschen mit Angststörung stark unter Stigmatisierung leiden, dass sie zum Beispiel Sorge haben, das Versorgungssystem aufzusuchen, weil sie Angst haben, für verrückt gehalten zu werden. Oder aber auch Reaktionen zum Beispiel aus dem Angehörigenkreis kennen, die ihnen sagen, ach, stell dich doch nicht so an.
Frauen sind von Angststörungen doppelt so häufig betroffen wie Männer. Warum das so ist, ist bislang unbekannt.
Es gibt sowohl hormonelle Hypothesen, es gibt natürlich auch Ideen, ob Frauen sich auch einfach häufiger ans Hilfesystem wenden. Das passt ein bisschen zu den stereotypischen Rollenmodellen natürlich, insofern als dass manchmal auch gesagt wird, naja, vielleicht haben Männer mehr Schwierigkeiten, das zuzugeben oder auch darüber zu sprechen.
Musik. Dirk Richter ist Soziologe und Pflegefachmann und Professor für psychiatrische Rehabilitationsforschung an der Fachhochschule Bern. Psychische Erkrankungen, sagt er, haben bis zur Pandemie definitiv nicht zugenommen.
Das ist mehr oder weniger ein Konsens in der psychiatrischen Epidemiologie. Was zugenommen hat, ist die Inanspruchnahme. Das heißt also, Menschen lassen sich heute eher behandeln, psychotherapeutisch oder psychiatrisch. Und was zugenommen hat, ist die Aufmerksamkeit für psychische Störungen. Das heißt, Menschen achten heute viel mehr auf ihre Psyche, als das früher der Fall war.
Die Diagnose psychische Erkrankung, so Dirk Richter, war im medizinischen Vokabular und im Bewusstsein der Menschen jahrhundertelang gar nicht vorhanden.
Es gab Menschen, die melancholisch waren, es gab Menschen, die psychotisches Erleben hatten, aber sie haben sich selber nicht so erlebt. Und auch das Medizinsystem hat das, was dort vorgefunden wurde, nicht so definiert.
Zwar gab es schon seit dem 13. Jahrhundert Versuche, Menschen, die sich nicht an gesellschaftliche Spielregeln hielten, die bizarres Verhalten zeigten, in speziellen Häusern abzusondern. Aber das war kein gesellschaftliches Thema, über das die Menschen nachdachten. Das änderte sich im 19. Jahrhundert.
Das ist tatsächlich dann erst eine große Bewegung geworden mit der Industrialisierung und mit dem Zwang, einfach zu funktionieren. Und das war einer der Gründe, wo dann die Wissenschaft darauf aufmerksam geworden ist, dass Menschen vielleicht im größeren Stil nicht dem entsprachen, was man normalerweise erwartet hat.
In der modernen Zeit, in der Menschen im Produktionsprozess wie in einem Räderwerk funktionieren mussten, begann nonkonformes Verhalten zu stören. Es war unproduktiv und damit nicht tragbar. Die Diagnose krank oder gesund orientierte sich jetzt an den Erfordernissen des Produktionsprozesses.
Wo fängt krank an? Wo hört gesund auf? Das wissen wir bis heute nicht wirklich so genau. Also die Definition, die es gibt in den Klassifikationssystemen, diese Definitionen sind relativ vage. Sie sind auch ein Stück weit willkürlich. Sie hängen von sozialen Wertungen ab. Also ein zentrales Kriterium ist die sogenannte Dysfunktion. Also ich habe ein psychisches Problem, das dann zu entsprechenden sozialen Problemen führt.
Für den Sozialpsychiater Thomas Bock ist eine entscheidende Frage, wie kann unser Gesundheitssystem psychisch kranken Menschen helfen, angstfrei zu leben?
Dass wir erkennen, dass der Übergang zwischen gesund und krank fließend ist und dass es zu uns gehört. Menschen sind eben keine Instinktwesen wie eine Kuh auf der Wiese, sondern wir müssen um unser Selbstgefühl ringen. Und wir können zweifeln und dabei auch verzweifeln. Und damit ist die Depression in uns angelegt. Und wir können über uns hinausdenken und uns dabei auch verlieren. Und mit diesem Transzendieren ist die Fähigkeit zur Religion verbunden, aber auch die Fähigkeit zur Psychose.
Menschsein heißt, psychische Auffälligkeiten haben zu können. Eine Tatsache, die im psychologischen und psychiatrischen Hilfesystem kaum Beachtung findet. Und im gesellschaftlichen Bewusstsein sind psychische Krankheiten tabuisiert. Das hat auch Rolf Sieg erlebt. Beim Fußballspielen hatte er sich das Wadenbein gebrochen. Da haben die Arbeitskollegen ihn bedauert und gute Besserung gewünscht. Als er depressiv war und eine Arbeitskollegin traf, war die Reaktion eine andere.
Sie habe ich ja lange nicht gesehen. Da Krebs haben Sie nicht, Sie sehen ja ganz gesund aus. Jetzt machen Sie bestimmt auf Psycho. Sie haben ja quasi unterstellt, dass ich mich vor der Arbeit drücken würde. Und eine Kollegin hat nur, Herr Sieg, Sie können sich jetzt nicht in die Krankheit flüchten. Das ist auch Flucht in die Krankheit. Das ist auch so ein Spruch gewesen, der mir zu schaffen gemacht hat.
Ursula Storost war das mit einem Beitrag über die gesellschaftliche Sicht auf psychische Erkrankungen, gesprochen von Bettina Schulmann. Die Vorlesungsdialoge unter dem Titel Menschsein zur Anthropologie von Gesundheit und Krankheit in der Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf werden übrigens auch aufgezeichnet und stehen teilweise bereits online unter dem Titel Menschsein beim Zentrum für Weiterbildung der Universität Hamburg. Und auch in dieser Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften können Sie natürlich wie immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs. Thank you.
Thank you.